Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen zu den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Und in Wirtschaft und Gesellschaft schauen wir heute unter anderem auf den neuen, aber auch alten Käufer von Galeria Karstadt Kaufhof. Ein amerikanischer Investor ist das, der schon einmal vor 9 Jahren Kaufhof-Filialen vom damaligen Mutterkonzern Metro erworben hatte. Der hat wohl nun den Zuschlag für 92 Standorte der Karstadt Kaufhof-Kette erworben. Wir hören gleich die aktuellen Informationen dazu. Außerdem schauen wir auf ein Gerichtsverfahren der besonderen Art, bei dem eine Gruppe von Seniorinnen aus der Schweiz, die sogenannten Klimaseniorinnen, ihr eigenes Heimatland verklagt haben. Und wir hören vom Zustand der Pflegebranche in Deutschland. Und wir schauen auf den Zustand einer anderen Branche, der Computerspielindustrie, und machen dafür einen Abstecher nach Hogwarts. Und damit willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft am 9. April 2024. Galeria Karstadt Kaufhof ist eine der wohl bekanntesten Kaufhausketten in Deutschland, aber funktioniert dieses Geschäftsmodell Kaufhaus überhaupt noch und findet sich ein redlicher Investor für die Kette, nachdem René Benkos Signer Gruppe pleite gegangen ist? Seit heute wird ein neuer Investorenname kolportiert und der Name ist gar nicht so neu. Richard Baker und seine Private Equity Firma NRDC soll den Zuschlag für mehr als 90 Filialen bekommen. Und Baker hatte schon einmal 2015 Kaufhof-Filialen von der damaligen Muttergesellschaft Metro erworben. Deshalb ist die Skepsis groß. Was wir bisher über den neuen Deal wissen, der morgen offiziell bestätigt werden soll, Jörg Marksteiner dazu.
Es wäre das Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Schon einmal war US-Milliardär Richard Baker in Deutschland, um eine Kaufhauskette zu übernehmen.
I'm very happy to be here in the heart of Europe.
2015 war das, als seine Firma über 100 Kaufhof-Filialen von der Metro übernahm. Viele Häuser, um die es jetzt geht, dürfte er also ziemlich gut kennen. Überhaupt kennt er das Warenhausgeschäft, denn seiner kanadischen Firma HBC gehören einige hundert Warenhäuser in Nordamerika. Entsprechend enthusiastisch war er auch vor 9 Jahren bei seinem ersten Anlauf im deutschen Markt.
We have no plans to close any stores into the future.
Schließungspläne gäbe es nicht, er setze auf Wachstum, sagte er damals.
Going forward are based on volume.
Es kam anders. Der Kaufhof, wie Baker ihn meist nannte, rutschte in die roten Zahlen. Nach 3 Jahren verkaufte er die Kette dann weiter an René Benkos Karstadt-Gruppe. Der fusionierte die letzten beiden Warenhausketten. Was folgte, waren 3 Insolvenzen, rund 80 Häuser wurden geschlossen. Heute sind noch 92 Galeria-Filialen übrig. Aber auch wenn sich jetzt ein neuer Investor findet, nicht automatisch sind alle Standorte sicher, fürchten Fachleute wie Handelswissenschaftler Professor Martin Fasnacht von der WHU Wirtschaftshochschule.
Ich gehe nicht davon aus, dass alle 92 Filialen weiter betrieben werden. Das heißt auch, die Beschäftigten müssen zum Teil um den Arbeitsplatz bangen und es wird Arbeitsplatzabbau geben.
An einer Filiale hängen im Schnitt rund 100 Arbeitsplätze. Als Ziel hatte der Insolvenzverwalter ausgegeben, dass ein neuer Eigentümer mindestens 60 der 92 Häuser übernehmen muss. Und das bedeutet, trotz des Verkaufs könnten viele der aktuell 12.800 Galeria-Beschäftigten ihren Job verlieren. Für die Firmenzentrale in Essen ist das schon angekündigt. Doch es geht nicht nur ums Sparen und Sanieren. Ein neuer Besitzer müsse auch Geld in die Hand nehmen, investieren und modernisieren, fordern Betriebsrätinnen wie Andrea Griesei.
Für mich stellt sich die Frage, sind die Strukturen mit Bedienung und Beratung in seinem Fokus? Will er Fachpersonal auf der Fläche haben? Muss er es entsprechend dann auch motivieren und wertschätzen? Das ist meine Hoffnung, dass man unsere Leistung anerkennt, die wir jeden Tag hier liefern.
Noch ist nichts offiziell. Die Kaufverträge müssen noch unterschrieben werden, heißt es aus Verhandlungskreisen. Am Mittwoch aber könnte dann der neue Eigentümer vorgestellt werden und sagen, was genau er vorhat mit Deutschlands letzter Kaufhauskette. Genau zuhören wird dann auch Betriebsrätin Andrea Griesei, und zwar mit realistischem Blick, wie sie sagt.
Wir haben schon so viele neue Investoren gehabt und wir haben verschiedene Strategien probiert. Und wenn ich meinen Job richtig mache, dann darf ich nicht resignieren, dann muss ich immer das Bestmögliche aus der Situation gestalten. Und auch da, die Hoffnung stirbt als Letztes.
Und wir wechseln vom Zustand der deutschen Kaufhäuser zum Zustand des Klimas. Heute ist es in Straßburg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu einem Gerichtsverfahren der besonderen Art gekommen. Bei diesem Gerichtsverfahren hat nämlich eine Gruppe von Seniorinnen aus der Schweiz ihr eigenes Heimatland verklagt. Und es war nicht das einzige Verfahren vor dem Gericht. Max Bauer dazu.
La Cour. Mit dem Urteil ist klar, Klimaschutz ist eine Menschenrechtsfrage und kann vor Gericht eingeklagt werden. Es sind 3 Klagen, die heute in Straßburg entschieden wurden. Eine ist vom Verein der Schweizer Klimaseniorinnen. 2000 Schweizerinnen, die darauf hinweisen, dass der Klimawandel besonders ältere Frauen belaste. Daneben hatten Jugendliche und junge Erwachsene aus Portugal und ein Oberbürgermeister einer französischen Gemeinde am Atlantik geklagt. Sie alle argumentieren ähnlich. Ihre Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention werden verletzt, wenn die Staaten nicht mehr gegen den Klimawandel tun. Bei Waldbränden und Überschwemmungen seien allein in ihren Heimatländern schon viele hundert Menschen ums Leben gekommen. Das Spektakuläre an der Klage der Portugiesen: Sie hatten 32 Staaten in Europa verklagt, direkt in Straßburg, ohne vorher in ihrem eigenen Land den Rechtsweg zu beschreiten, wie das sonst üblich ist. Die Klage der Portugiesen hatte heute in Straßburg keinen Erfolg. Der Gerichtshof sagt, dass die Jugendlichen nicht beliebig viele Staaten verklagen können, die über ihr Leben in Portugal keine Herrschaftsgewalt hätten. Das wäre eine zu weitgehende Haftung von Staaten für die Folgen des Klimawandels in anderen Ländern. Und in Portugal selbst hätten die Jugendlichen sich erst an die Gerichte wenden müssen. Als großer Erfolg muss hingegen die Klage der Schweizer Klimaseniorinnen gegen die aus ihrer Sicht mangelhafte Schweizer Klimapolitik betrachtet werden.
Das ist der beste Tag. Das wird Geschichte schreiben.
Das sagte die Klimaseniorin Ruth Sachser. Und in der Tat hat Straßburg sehr weitgehend geurteilt. Es gibt, so das Gericht, ein Recht aus der Menschenrechtskonvention, dass Vereine im Namen von vom Klimawandel Betroffenen einen besseren Klimaschutz einklagen können. Ein Erfolg sei das, meint Juraprofessor Gerd Winter. Er hatte in dem Verfahren verschiedene Umweltverbände als Verfahrensbeteiligte vertreten.
Bisher konnten nur einzelne Personen klagen und das Gericht hat akzeptiert, Klimaschutz ist doch was anderes, Klimawandel betrifft sehr viele und da sollte man die Interessen bündeln können, aber nur in der Form von Verbänden.
Vereine, die im Namen des Klimaschutzes klagen, müssten aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen, Juraprofessor Gerd Winter.
Das sind 3 Voraussetzungen. Das erste ist, das Ziel des Verbandes muss der Umweltschutz oder Klimaschutz sein. Das zweite ist, der Verband muss schon seit einiger Zeit bestehen. Und das dritte ist, er muss so aufgebaut sein, dass er seine Mitglieder auch wirklich repräsentieren kann.
Der Straßburger Gerichtshof betont, Klimawandel ist eine gemeinsame Sorge der Menschheit. Dafür sei die Politik verantwortlich, aber komplementär auch Gerichte in den einzelnen Staaten und der Menschenrechtsgerichtshof. Die Staaten seien für die negativen Folgen des Klimawandels für Leben, Gesundheit und Lebensqualität verantwortlich und wegen der kausalen Beziehungen zwischen staatlichem Handeln oder Unterlassen und den Klimafolgen müssten Einzelne oder Vereine besseren Klimaschutz als ein Menschenrecht einklagen können.
Max Bauer. Und von den Klagen für mehr Klimaschutz schauen wir jetzt auf die Bilanz einer Energieform, die wohl wie keine andere die Debatte um die richtige Energiepolitik in der Klimakrise prägt, die Atomenergie nämlich. Ein Jahr ist die Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2 jetzt her. Ein Jahr, in dem parallel die Abhängigkeit von russischem Gas reduziert werden sollte. Ein echter Kraftakt war das. Ob der gelungen ist, dazu wurde heute eine Studie der Umwelt-NGO Greenpeace veröffentlicht und Dieter Nürnberger hat für uns die Einzelheiten.
Die Befürchtungen, die mit dem Atomausstieg in Deutschland verbunden waren, seien nicht eingetreten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Energiewirtschaftlichen Beratungsinstituts Enervis, welches Daten der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ausgewertet hat. Demnach konnten in den ersten 11 Monaten seit dem Atomausstieg die nun fehlenden 27 Terawattstunden aus der Kernenergie durch den Ausbau der erneuerbaren Energien mit 28 Terawattstunden komplett kompensiert werden. Und das sogar verbunden mit einem deutlichen Rückgang der CO2-Emissionen in der Stromproduktion um immerhin 24%, so Christoph Benkert von Enervis, erst Hauptautor der Studie.
Dieser ist hauptsächlich getrieben durch die geringere Verstromung aus Stein- und Braunkohlekraftwerken in Deutschland. Die Stromnachfrage verharrte auf einem relativ konstanten Niveau. Im historischen Vergleich ist sie etwas niedriger aufgrund der weiterhin anhaltenden schwächelnden Konjunktur und auch der weiterhin etwas erhöhten Energiepreise.
Somit mache sich zwar weiterhin die wirtschaftliche Flaute auch in der Energienachfrage bemerkbar, doch habe zu keiner Zeit seit der Abschaltung der letzten 3 Atommeiler in Deutschland eine Gefährdung der Versorgungssicherheit bestanden. Allerdings wurde auch mehr Strom importiert als exportiert. Im Saldo verbleibt ein Importüberschuss von rund 20 Terawattstunden. Doch mache der Import von Atomstrom lediglich 4% der gesamten deutschen Stromnachfrage aus. Der Großteil der Einfuhren komme längst ebenfalls aus erneuerbaren Energien. Auftraggeber der Studie ist die Umweltorganisation Greenpeace. Deren Atomexperte Heinz Mittal sieht die Studie als Bestätigung. Befürchtungen, dass durch den Atomausstieg etwa die Kohleverstromung zunehme, seien widerlegt. Mittal verweist beispielsweise auf Polen. Dort halte man am Ausbau der Atomkraft fest, was auch Auswirkungen auf die Kohleverstromung habe.
Die haben angekündigt, dass sie die Subventionen für Braunkohlekraftwerke erstmal längerfristig aufrechterhalten, weil sie einfach warten, bis hier sozusagen eventuelle Neubauten von Atomkraftwerken passieren werden. Das ist ein gefährlicher CO2-Rucksack, der dadurch entsteht, dass man auf Atomkraft setzt, die dann nicht kommt.
Was vor allem mit langen Bauzeiten und auch explodierenden Kosten von geplanten neuen Atomkraftwerken zusammenhänge. Die heute vorgelegte Studie geht davon aus, dass Deutschland trotz Atom- und geplantem Kohleausstiegs ab etwa 2030 wieder zum Netto-Stromexporteur werden könne. Autor Christoph Benkert sagt ebenso weiterhin fallende Strompreise voraus.
Dies ist hauptsächlich getrieben durch günstige erneuerbare Energiequellen, die dann immer häufiger in Zukunft den Preis setzen werden und dadurch zu sinkenden Preisen am Großhandelsmarkt führen werden.
Die Studie bleibt bei der Strompreisprognose für die Zukunft etwas vage. Allerdings bezweifeln auch viele Wissenschaftler, dass die Stromkosten durch den Einsatz erneuerbarer Energien automatisch sinken würden. Sie verweisen auf noch ausstehende Milliardeninvestitionen für komplementäre Technologien, wie beispielsweise Batteriespeicher oder auch wasserstoffbetriebene Kraftwerke.
Und wir wechseln in den Bereich der Sozialpolitik, genauer in die Pflege. Eine heute veröffentlichte Studie der Krankenkasse DAK Gesundheit zeichnet ein düsteres Bild der deutschen Pflegefinanzierung und bemüht sogar Bilder aus der Klimakrise. Von sogenannten Kipppunkten in der Pflegebranche ist die Rede. Volker Findhammer fasst für uns die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen.
Man kann es wohl drehen und wenden, wie man will. Die Pflege bleibt ein Thema mit großer politischer Brisanz und vielen Unsicherheiten. Und dieses Dilemma dürfte sich in den kommenden drei Jahrzehnten, wenn viele aus der Babyboomer-Generation pflegebedürftig werden, noch einmal erheblich vergrößern. Schon heute reichen die finanziellen Mittel aus der Pflegeversicherung, die immer nur als Teilabsicherung konzipiert war, nicht hin. Auch die Hoffnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, mit der im vergangenen Sommer vollzogenen Beitragsanhebung zumindest bis zur Bundestagswahl im kommenden Jahr Ruhe zu haben, dürfte sich angesichts der erheblichen Einsparzwänge als Fehleinschätzung erweisen.
Es zeichnen sich bereits jetzt erhebliche Finanzierungslücken ab, die eine Beitragssatzerhöhung zum kommenden Jahreswechsel erforderlich machen,
sagt Andreas Storm, der Vorstandsvorsitzende der DAK Krankenversicherung. Die Gründe dafür liegen neben den steigenden Kosten auch in der Haushaltspolitik der Bundesregierung, die ihre Finanzierungsversprechen aus dem Koalitionsvertrag zurückgenommen hat. Storm geht aktuell von einer erneuten Anhebung um 0,2 Beitragssatzpunkte aus. Gerade weil die Pflegeversicherung immer nur einen Teil der Kosten abdeckt und die Aufwendungen in den kommenden Jahren wohl weiter steigen werden, komme man um eine grundsätzliche Pflegereform nicht umhin. Bis Ende Mai sollte da eigentlich ein Konzept der von der Bundesregierung eingesetzten Regierungskommission vorliegen. Doch die Fertigstellung lässt wohl wegen der politischen Differenzen der Koalitionspartner auf sich warten.
Dazu sind erkennbar die Unterschiede im Hinblick auf Sozialreformen zwischen der FDP, die ja jede Reform, die mit einer Leistungsausweitung verbunden wäre, im Moment kategorisch ausschließt, und den Vorstellungen von SPD und Grünen zu weit auseinander.
Vor diesem Hintergrund hat der Pflegebericht der DRK sich an Prognosen gewagt, wie lange sich unter den aktuellen Voraussetzungen in Deutschland die Pflege aufrechterhalten lässt. Und da zeichnet sich für einzelne Bundesländer ein düsteres Bild ab, weil etwa zu wenig für die Ausbildung von Pflegekräften getan wurde.
Für Bayern haben wir das errechnet für 2029. Bayern ist das Bundesland mit dem mit Bremen zusammen frühesten Kipppunkt. In Sachsen-Anhalt haben wir ähnlich einen Kipppunkt, auch in 29. In Bremen zum gleichen Zeitpunkt. Und hier sehen Sie jetzt Nordrhein-Westfalen. Eine völlig andere Situation, weil hier seinerzeit die rot-grüne Regierung massiv in die Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern investiert. Und das zahlt sich hier aus,
sagt Professor Thomas Klee, der wissenschaftliche Leiter des Pflegereports, und verweist damit ebenfalls auf politische Defizite in den einzelnen Bundesländern. Und die Kipppunkte bedeuten hier konkret, dass die Zahl der Pflegekräfte nicht mehr ausreichen wird. Ohne neue Ansätze, wie etwa neue Pflegewohngruppen oder Mehrgenerationenhäuser, in denen Jung und Alt sich gegenseitig helfen, werde man die demografischen Herausforderungen kaum schultern können. Aber da sei ein größerer politischer Mut gefordert, sagt Andrea Storm.
Weiter Probleme in der Pflegebranche. Eine andere Branche, die trotz der Rezession in Deutschland weiter Rekordumsätze vermeldet, ist die Online-Gaming-Industrie. Benjamin Hammer nimmt uns mit zu Branchenzahlen und nach Hogwarts.
In Anbetracht ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um ihren Erfolg sicherzustellen.
In der Welt von Harry Potter droht ein Aufstand der Kobolde. Auch alte Magie bedroht die Zauberwelt. Der Spieler oder die Spielerin sollen jetzt helfen.
Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten.
Hogwarts Legacy war eines der erfolgreichsten PC- und Videospiele des vergangenen Jahres. Der Verband der deutschen Computerspieleindustrie Game zieht eine positive Jahresbilanz. Felix Falk ist der Geschäftsführer des Branchenverbandes.
Das war tatsächlich eines der großartigsten Gaming-Jahre, die wir bisher gesehen haben. Wir haben wirklich eine ganze Anzahl an Top-Veröffentlichungen gehabt.
Fast 10 Milliarden Euro Umsatz machte die Branche im vergangenen Jahr in Deutschland. Ein Plus von 6% im Vergleich zum Vorjahr. Die Angaben sind allerdings nicht inflationsbereinigt. Mitgezählt werden der Verkauf von klassischen Spielen, der Hardware wie Spielekonsolen, aber auch sogenannte In-App-Käufe von Handyspielen. Wie groß die Branche weltweit geworden ist, zeigte die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im vergangenen Jahr. Für fast 70 Milliarden US-Dollar. Immer größer und aufwendiger werden die Produktionen von sogenannten Blockbuster-Spielen. Diese Entwicklung beobachtet auch Felix Falk vom Deutschen Gaming-Verband.
Dass die Entwicklungskosten rapide nach oben gehen, also da sind wir inzwischen wirklich im Bereich 200, 300 Millionen, 400 Millionen, 500 Millionen für die richtig großen Blockbuster. Das sind Summen, die wurden vor einer ganzen Weile noch überhaupt nicht ausgegeben. Und auch andere Spiele sind inzwischen nicht nur in der Entwicklung, sondern gerade im Mobile-Bereich auch mit Marketinggeldern zu unterstützen, wenn man überhaupt will, dass die eine Chance haben am Markt. Diese Summen wurden vor einer ganzen Weile noch nicht eingesetzt.
Dass die Großen der Branche immer größere Spiele produzieren, ist für die kleineren Anbieter durchaus ein Problem. Auch der Umfang vieler Spiele, also die Zeit, die mit einem Game verbracht werden kann, war im vergangenen Jahr hoch. Das führte dazu, dass vergleichsweise wenige Titel häufig gekauft wurden.
Besonderer Faktor ist, dass die Spiele so groß waren und so viele Spiele so viel Spielzeit genutzt haben, dass die Spielerinnen und Spieler gar nicht Zeit hatten, so viele Spiele zu spielen im Vergleich.
Der Geschäftsführer des Gaming-Verbandes räumt ein, für deutsche Spieleentwickler sei es im vergangenen Jahr manchmal schwer gewesen, gegenüber den internationalen Blockbuster-Titeln Aufmerksamkeit zu bekommen. Das habe auf die Umsätze gedrückt. Apropos Umsätze, aus methodischen Gründen, so der Gameverband, werde aktuell nicht der Umsatzanteil deutscher Spieleentwickler ausgewiesen. Bei der letzten Erhebung 2021 lag der Anteil deutscher Produktionen bei weniger als 5%. Das ist wenig in einer Branche, die von der deutschen Politik und den Herstellern als Zukunftsindustrie identifiziert wurde. An die Spitze des Weltmarktes, so heißt es vom Geschäftsführer des Gameverbandes, gelange man nicht in wenigen Jahren.
Benjamin Hammer. Die Finanzkrise der 2000er und 2010er Jahre existiert weiter. In den Büchern von Banken zumindest oder eher in den Büchern von Bad Banks, von Instituten also, die gegründet wurden, um faule Kredite aus anderen Banken aufzunehmen und abzuwickeln. Michael Watzke zu der ganz besonderen Bilanz der staatlichen Bad Bank FMS, die schrumpft statt zu wachsen.
Es ist ein wenig seltsam, wenn die Bilanzsumme einer Bank seit Jahren sinkt und der Bankchef darüber jubelt.
Wir blicken wiederum auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 für die FMS Wertmanagement zurück.
Aber Christoph Müller ist ja auch kein normaler Banker und die FMS Wertmanagement keine normale Bank, sondern eine Bad Bank, die die Anlagereste der gescheiterten Münchner Hypo Real Estate, kurz HRE, verwaltet. Und das macht die FMS zumindest bisher recht erfolgreich.
Wir konnten 5 Milliarden im letzten Jahr abbauen und haben damit auch unser Abbauziel in einem durchaus herausfordernden Marktumfeld erreichen können,
sagt Carola Falkner, Vorstandsmitglied der bundeseigenen Abwicklungsanstalt. Seit die FMS im Jahr 2010 das Asset-Portfolio der HRE in Höhe von rund 176 Milliarden Euro übernahm, hat sie den Nominalwert auf, Stand jetzt, rund 44 Milliarden Euro gesenkt. Und das bisher ohne Kreditausfall. Und weil gerade die Zinsen steigen, erwirtschaftet die FMS mit ihren rund 100 Beschäftigten sogar einen Zinsüberschuss. 2023 waren es 528 Millionen Euro.
Der Zinsüberschuss übersteigt deutlich die Verwaltungsaufwendungen. Das gibt uns ausreichend Puffer für potenzielle Risiken im Portfolio. Wobei ich da gleich vorausschicken will, dass wir aktuell diesbezüglich wenig Sorgen und Probleme haben.
Aktuell vielleicht nicht, aber hinten sind die Enten fett, hat mal ein Altbundeskanzler gesagt. Und manche Assets im Portfolio der FMS laufen bis ins Jahr 2078. Es sind teilweise hochkomplizierte Derivate, die nur schwer zu veräußern sind. Fast 3/4 der Anlagen verwaltet die FMS in nur 3 Ländern, Großbritannien, Italien und den USA.
Wir haben ja ganz überwiegend Staatsanleihen im Portfolio, wir haben Kommunaldarlehen, wir haben Regionen.
Auch in diesem Jahr will die FMS Assets in Höhe von 4 bis 6 Milliarden Euro abbauen. Aber das wird immer schwerer, weil die Risikokonzentration zunimmt und zahlreiche Wertpapiere und Forderungen illiquide sind. Die FMS schiebt stille Lasten von rund 10 Milliarden Euro vor sich her. Das bedeutet, dass der Buchwert der übernommenen Risikopositionen nicht mehr dem heutigen Marktwert entspricht.
Würde man sagen, wir machen morgen Schluss und verkaufen das gesamte Portfolio, müsste man diesen Betrag aufwenden.
Damit entstünden dem Steuerzahler milliardenschwere Verluste, denn über die staatlichen Garantien haftet die Allgemeinheit letztlich für das Missmanagement der damaligen Hypo Real Estate. Schon 2010, nach dem Zusammenbruch der HRE und in der Griechenland-Staatsschuldenkrise, übernahm der Staat den Ausfall von griechischen Assets in Höhe von rund 10 Milliarden Euro. Damals ging man davon aus, dass die Altlasten der Hypo Real Estate bis Ende 2023 abgebaut und verkauft seien. Aber vorerst macht die Bad Bank FMS noch weiter und hofft auf steigende Zinsen und eine brummende Weltkonjunktur. Denn
wenn die Welt insgesamt in Schieflage gerät, dann sind auch unsere Kreditnehmer, die teilweise garantiert sind oder auch einen staatlichen Hintergrund haben, am Ende mit betroffen.
Und dann wird's teuer.
Michael Watzke. Und wir schauen noch auf die Entwicklungen an der Börse am Schluss dieser Sendung mit Claudia Wehrle in Frankfurt. Claudia Wehrle, ein neuer Investor für Galeria Karstadt Kaufhof. Wie reagiert denn heute die Handelsbranche auf diese Nachricht?
Man muss erst mal abwarten, wie das Geschäftsmodell in Zukunft aussehen soll, wie viele Filialen es geben wird. Gibt es in jeder Stadt das gleiche Konzept? Gibt es regionale Unterschiede? Wir erleben ja momentan in der gesamten Branche sehr große Veränderungen, die Suche nach neuen Konzepten. Lange Zeit wurde beispielsweise der Onlinehandel hochgelobt. Doch dann hat man gemerkt, Zalando und Co. haben durchaus zu kämpfen. Viele Menschen wollen einfach wieder in die Stadt gehen und dort einkaufen. Also jetzt ist erst mal abwarten angesagt.
Und schauen wir einmal auf den wichtigsten deutschen Aktienindex, den DAX. Zuletzt gab es dort einen Rekord nach dem anderen. Was ist heute davon übrig geblieben?
Nicht mehr viel. Der DAX 1% im Minus. Er fällt auf 18.084 Punkte. Es mehren sich einfach die Zweifel, dass es so schnell zu einer Zinswende kommen wird. Morgen kommen Inflationsdaten aus den USA und wir haben ja zuletzt gesehen, dass es auf den letzten Meilen bei der Inflationsbekämpfung ziemlich schwierig wird.
Und schauen wir nochmal auf Einzelwerte. Der Windanlagenhersteller Nordex scheint gute Nachrichten vorweisen zu können.
Ja, da geht es um einen neuen Auftrag. Der kommt diesmal aus Südafrika. Zuletzt kamen Bestellungen aus dem Inland, auch aus Litauen. Für Nordex ist es ein guter Start ins neue Jahr. Die Aktien 2,4% im Plus heute Nachmittag.
Und der US-Investor Blackstone steht vor einer Übernahme der Kosmetikkette L'Occitane. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ist das ein Zeichen dafür, wie viel Geld in der Kosmetikbranche steckt?
Auch da muss man sehen, wie die Details aussehen werden. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet, ist mittlerweile ein großer internationaler Kosmetikkonzern geworden mit einem Vertriebsnetz in 90 Ländern. Im Mai 2010 war der Börsengang in Hongkong. Hongkong wurde damals ausgewählt wegen der Nähe zum chinesischen Markt. Doch vieles hat sich inzwischen geändert. Möglicherweise kommt das Unternehmen oder wird das von der Börse von Hongkong genommen und möglicherweise gibt es einen Börsengang in den USA oder in Europa wieder.
Und zum Schluss noch der Blick auf Gold, Euro und den Anleihemarkt.
Der Euro wird mit einem $1,0855 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,49 auf 2,45% gesunken. Und für die Feinunze Gold wird $2,346,14 gezahlt.
Vielen Dank, Claudia Wehrle in Frankfurt. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank fürs Zuhören.